Man kann schon viel erreichen vor den Prüfungsstellen, indem man dort wirklich vernünftig, sachlich agiert, indem man auch mitarbeitet, indem man auch zur Prüfung hingeht. Auch das sehen viele Prüfungsstellen sehr gerne, dass der Kollege, die Kollegin auch vor Ort ist, weil in der Tat viel auch Beratung stattfindet und auch Hinweise erteilt werden, die wichtig sind. So ein Prüfantrag ist auch etwas Positives oder kann etwas Positives sein. Auf der einen Seite wehre ich mich gegen die Forderung, was zurückzubezahlen. Das ist aktives Verteidigen gegen den Prüfantrag. Auf der anderen Seite kann dieser Prüfantrag ein guter Hinweis sein, meine KZV-Abrechnung einmal unter die Lupe zu nehmen.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Marion Marschall
und Karl-Heinz Schnieder.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
Mit der Zulassung zur vertragszahnärztlichen Versorgung erlangt der Zahnarzt oder die Zahnärztin den Status eines Vertragszahnarztes, einer Vertragszahnärztin. Damit verbunden sind eine ganze Reihe von Rechten, aber auch von Pflichten. Das zentrale Recht eines Vertragszahnarztes ist die Möglichkeit, an der Versorgung der gesetzlich krankenversicherten Patienten teilzunehmen. Mit ca. 90% ist das die größte Gruppe aller Krankenversicherten. Ohne diese Berechtigung zur Versorgungsteilnahme lässt sich in der Regel eine Praxis wirtschaftlich nicht führen. Die Zulassung verpflichtet aber auch andererseits die gesetzlich und vertraglich mit den GKV-Kassen, das sind die gesetzlichen Krankenkassen, vereinbarten Regelungen zu beachten bzw. auch einzuhalten. Eine zentrale Verpflichtung ist die im § 12 SGB Römisch 5 geregelte Verpflichtung, das sogenannte Wirtschaftlichkeitsgebot. Das bedeutet im Kern, die vom Zahnarzt erbrachten Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten, so steht es im Gesetzestext. Die Überwachung der Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebotes obliegt den Prüfgremien. Diese sind eigenständige, von Krankenkassen und KZVen unabhängige Behörden. Ihre Mitglieder werden von den Krankenkassen und den KZVen entsandt. Die Verwaltung der Prüfungsstellen wird von den KZVen sichergestellt und übernommen. Soweit die kleine Einführung, die allerdings meines Erachtens auch zum besseren Verständnis notwendig ist. Das Prüfverfahren selber wird in der Regel im schriftlichen Verfahren vollzogen, beziehungsweise häufig auch in einer mündlichen Verhandlung. Es gelten bestimmte Verfahrensregeln, die in einer Verfahrensordnung geregelt sind. Die verwaltungsrechtlichen Vorgaben des allgemeinen Verwaltungsrechts in Deutschland gelten daneben. Als Maßnahmen einer Wirtschaftlichkeitsprüfung kommen die Beratung und Honorarkürzungen in Betracht. Betroffene Zahnärzte empfinden diese Wirtschaftlichkeitsprüfung häufig als sehr stressig und als sehr unangenehm. Selten sind sie richtig gut vorbereitet, sodass sie erfolgreich das Verfahren durchlaufen. Nicht selten kommt es zu Regressen mit starken wirtschaftlichen Konsequenzen.
Tja, und genau an dieser Stelle wollen wir heute mit unserer heutigen Folge ansetzen. Wir wollen aufklären und gleichzeitig den betroffenen Zahnärzten auch aufzeigen, wie man sich möglicherweise schon während der eigentlichen Behandlung, also prophylaktisch, richtig verhalten kann, um Prüfaufträge und Prüfanträge zu vermeiden. Und natürlich wollen wir Tipps geben, wie man sich auf eine Wirtschaftlichkeitsprüfung gut vorbereiten kann, wie man sich im Prüfverfahren selbst verhält, welche Rechte und auch Pflichten es für mich als betroffenen Zahnarzt oder Zahnärztin gibt. Immer wieder treffe ich auf Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich mehr Aufklärung und Handlungstipps zu dieser schwierigen Thematik wünschen. Wer in den Social-Media-Foren unterwegs ist, der kennt das. Die Anfragen zum Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung poppen da regelmäßig immer wieder auf. Allerdings ist es gar nicht so einfach, jemand aus dem aktiven Prüfungsgeschäft vor das Mikrofon zu bekommen, gerade von zahnärztlicher Seite. Aber wir haben die Kompetenz ja sozusagen im Host-Team. Denn mein geschätzter Sparringspartner Karl-Heinz Schnieder ist ein langjährig erfahrener Praktiker in diesem Feld. Er übernimmt für Zahnärzte und Ärzte die Aufgabe, diese in einem Prüfverfahren aktiv als begleitender Fachanwalt für Medizinrecht zu begleiten und zu betreuen. Über dieses Thema haben wir uns vor mehr als 2 Jahrzehnten auch einmal kennengelernt. Er hat mir damals einen Fachbeitrag zu einer strittigen Frage in Wirtschaftlichkeitsprüfungen angeboten. Damals hatte er gerade seine Zeit als Justiziar einer KZV hinter sich. Als geschäftsführender Partner der Anwaltskanzlei KWM Law beschäftigt er sich nun seit vielen Jahren mit diesem Thema und vertritt Mandanten im ganzen Bundesgebiet vor den Prüfungsgremien. Und so ist der Podcaster heute der Experte. Also herzlich willkommen, Karl-Heinz Schmieder.
Vielen Dank, liebe Marion, für diese Einführung. Ja, in der Tat, ich will mich gar nicht großartig vorstellen. Dieses Thema selbst ist mir eine Herzensangelegenheit, da ich immer wieder feststelle, dass hier doch große Unsicherheit, große Unkenntnis herrscht. Insofern freue ich mich, dass wir uns heute einmal diesem Thema im Besonderen widmen. Also, wie gesagt, wir kennen uns schon viele Jahre und von daher versuchen wir heute auch Klartext zu reden.
Das ist, glaube ich, bei diesem Thema sehr willkommen, weil die Fragen sind unendlich. Fangen wir mit einigen Dingen an. Wir kennen uns ja dann auch schon ein paar Jahre und Sie haben zum Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung viele Aufsätze und Kommentierungen veröffentlicht, einiges auch bei uns, auch bei Quintessenz. Eine Frage möchte ich gleich zu Beginn stellen, da diese immer wieder von betroffenen Zahnärztinnen und Zahnärzten kommt. Jetzt werden ja in vielen KZV-Bereichen Wirtschaftlichkeitsprüfungen durchgeführt, die Quartale betreffen, in denen auch die gesetzliche Budgetierung gegriffen hat. Wir erinnern uns, für 2023 und 2024 war ja damals von Herrn Lauterbach das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz mit einer Deckelung des Honorarvolumens beschlossen worden. Vielerorts bekamen die Praxen eben in dieser Zeit, 23 und 24, eine bestimmte HVM-Punktzahl pro Fall zugeordnet. Greift dann in diesen KZV-Gebieten auch die Wirtschaftlichkeitsprüfung zusätzlich?
Das ist in der Tat eine ganz interessante Frage, weil die Prüfzeiträume 23, 24 ja aktuell in den KZV-Bereichen durch die Prüfungsausschüsse bearbeitet werden. Ja, die Antwort ist eindeutig, ja, sie greift neben der Budgetierung. Warum? Die gesetzlich angeordnete Budgetierung ist von den KZV in ihren Honorarverteilungsmaßstäben als sogenannte Pflichtumsetzung in Rechtsform gegossen worden und dann gegenüber den Praxen auch in entsprechende HVM-Bescheide gekleidet worden. Davon abzugrenzen ist die Wirtschaftlichkeitsprüfung. Da sitzen eben paritätisch besetzt Zahnärzte, die von den KZV entsandt werden, und Krankenkassenvertretern, die von den GKV-Kassen entsandt werden, als eigenständiges Gremium, als eigenständige Behörde. Und das ist unabhängig davon, ob hier die Budgetierung greift oder nicht. Auch im Rahmen einer Budgetierung müssen sich die Vertragszahnärzte unter das Wirtschaftlichkeitsgebot wiederfinden, beziehungsweise sie müssen es beachten und die Überwachung bleibt bei den Prüfungsstellen. Die Krankenkassen sagen, was interessiert uns euer Honorarverteilungsmaßstab? Wir haben ja die Gesamtvergütung geleistet und wir möchten bitte, dass wirtschaftlich gearbeitet wird, unabhängig davon, wie die KZV eure Leistung bezahlt. Gleichwohl gibt es eine Verknüpfung. Kommt es zu einem entsprechenden Regress im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsprüfung, so muss dann im Nachhinein die parallel stattgefundene oder eine etwaig parallel stattgefundene Budgetkürzung neu gerechnet werden, da ja dann im Grunde die Abrechnungsgrundlage sich nachträglich verändert hat.
Kompliziertes Verfahren, ja, aber wichtig zu wissen.
Werbung. 2026 feiern wir 40 Jahre Berliner Zahnärztetag. Feiern Sie mit uns! 40 Jahre kompetente zahnärztliche Fortbildung. Spannende Vorträge, interaktive Sessions und neue Impulse für Ihren Praxisalltag. Jetzt anmelden für den Jubiläumskongress am 13. und 14. März 2026 unter quint.news/bzt.
Jetzt hört man gerade bei jüngeren Zahnmedizinern immer Erfahrungen mit Wirtschaftlichkeitsprüfungen. In manchen KZV-Bereichen sind die ja von solchen Prüfungen erstmal eine Zeit lang ausgenommen, aber irgendwann erwischt es dann doch viele, dass sie mit einem Thema in die Wirtschaftlichkeitsprüfung kommen. Dann haben viele Sorge davor, dass sie von so einem Verfahren betroffen werden und dann teilweise erbringen sie Leistungen nicht, die eigentlich notwendig wären, oder sie streichen sie am Ende des Quartals sogar aus der Abrechnung aus Angst davor, eben unter eine Wirtschaftlichkeitsprüfung zu kommen. Geraten denn junge Praxen aus Ihrer Erfahrung heraus häufiger in die Wirtschaftlichkeitsprüfung und wenn ja, woran liegt das eigentlich? Und ist es überhaupt ratsam, erbrachte Leistungen aus der Abrechnung zu streichen, nur aus Angst vor einer Wirtschaftlichkeitsprüfung?
Also wenn wir mit der ersten Frage anfangen, junge Praxen und Wirtschaftlichkeitsprüfung, ein eindeutiges Ja. Das hat zum Teil statistische Gründe. Die jungen Praxen fangen an. Jeder Patient ist ein Neupatient. Es werden viele diagnostische Leistungen erbracht werden müssen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Auf dem Krankenschein werden viele Leistungen erbracht, weil noch viel Zeit da ist, im Grunde den Behandlungsfall zu Ende zu bringen, sodass statistisch gesehen die jungen Praxen häufig eben auffälliger sind als die normale Durchschnittspraxis, die über die Jahre hinweg auch eine Reihe von, wir nennen das dann Streuscheine, das sind Scheine, auf denen mehr oder weniger eine 01 steht, also eine eingehende Untersuchung, vielleicht noch bei Zahnstein, also Scheine mit relativ wenig Punkten. Diese Scheine haben die jungen Praxen noch nicht, sondern die bekommen sie erst über die Jahre. Also sind sie statistisch schon einmal auffälliger. Zweiter Punkt. Es war bis dato eigentlich häufige Praxis oder eigentlich geübte Praxis, dass man jungen Praxen sogenannte Schonquartale gewährte. Das waren die ersten Quartale der Niederlassung, wo in der Tat diese Umstände, die ich gerade bezeichnet habe, jeder Patient quasi Neupatient, erstmal greifen sollten. Die jungen Zahnärzte sollten sich eingrooven. Die sollten auch erstmal sich gewöhnen an Abrechnungssystematiken etc. Vor einigen Prüfungsausschüssen ist diese bisher geübte Praxis leider entfallen. Es gibt bereits Prüfungsstellen, die ab dem ersten Quartal Kürzungen vornehmen. Dagegen wehren wir uns, das wird auch durch die Instanzen laufen, garantiert, weil wir sagen, das sind sogenannte Schonquartale. Da ist das Ermessen, was die Prüfungsgremien auszuüben haben, fehlerhaft angewandt. In der Regel steht den Praxen 1 bis 2, 3 Quartale Schonfrist zu, bevor man sie in eine Wirtschaftlichkeitsprüfung zieht. Wie gesagt, leider Gottes ist es vielerorts nicht mehr so. Das hängt auch so ein bisschen zusammen, wie sich Krankenkassen und Zahnärzte im Ausschuss verstehen, wie das Verhältnis dort ist. Ist es ein Arbeitsverhältnis auf Gegenseitigkeit oder werden dort durchaus weitere Kämpfe ausgetragen, die auf anderen Ebenen angefangen haben, auf der Vertragsebene, auf der Verhandlungsebene über die Vergütung? Häufig, wenn das dort nicht richtig fluppt, wie man so schön sagt, sitzt man dann im Ausschuss und guckt dann als Vertreter der Zahnärzte nach links und rechts und sieht streitende Parteien und ja, und dann ist halt oftmals die alte geübte Praxen werden dann nicht mehr durchgeführt. Die dritte Frage, die da war, ob es sinnvoll ist, Leistungen zu streichen, um Gottes Willen, bloß nicht. Wenn das im Grunde Praxis werden würde, wir haben ja als Regelprüfmethode die sogenannte statistische Vergleichsprüfung. Das bedeutet, dass Praxen aufgrund ihrer Fachgruppe, Zahnärzte, Chirurgen, Kieferorthopäden, im Grunde miteinander verglichen werden. So, und das ist die Vergleichsprüfung. Und wenn dort im Grunde es Schule macht, dass eben Leistungen zwar erbracht, aber nicht mehr abgerechnet werden, sinkt insgesamt der Punktwert, der im Grunde genommen der Abrechnung zugrunde liegt. Das Vergütungsvolumen sinkt ab und zwar unberechtigterweise. Leistungen sind ja erbracht worden. Also Leistungen erbringen, Leistungen auch gerade bei Fällen, die im Grunde genommen einen hohen Behandlungsaufwand auslösen. Ich denke da insbesondere an die Fälle der Endodontie. Diese Fälle gut zu dokumentieren und wenn man dann in eine Prüfung kommt, dort als Praxisbesonderheiten auch vortragen und ich kann sie dann auch belegen, weil ich ein entsprechendes Dokumentationsmaterial habe. Also vor dem Hintergrund auf keinen Fall streichen, Leistung erbringen, gut dokumentieren und um sein Honorar dann auch entsprechend kämpfen.
Sie haben das Stichwort schon genannt, Praxisbesonderheiten. Das ist ja das Erste, was immer kommt. Check mal, ob ihr Praxisbesonderheiten habt, dass eben die Überschreitung, die da moniert wird gegenüber dem Durchschnitt, dann auch berechtigt geltend gemacht werden kann. Jetzt ist das so, Praxisbesonderheiten, da kommen dann oft so allgemeine Aussagen. Ja, wir arbeiten prophylaxeorientiert und wir sind sehr zahnerhaltend. Unsere Praxis wird von Patienten aufgesucht, die hohen Behandlungsbedarf haben, desolate Gebissverhältnisse und solche Dinge. Reichen so allgemeine Hinweise aus oder muss da schon ein bisschen mehr Butter bei die Fische?
Sehr schön. Butter bei die Fische ist das richtige Stichwort. Also, unterstellen wir jetzt mal, der Prüfantrag ist eingeleitet worden aufgrund Überschreitungswerte, entweder beim Fallwert oder bei einzelnen Gebührenpositionen, die oberhalb bestimmter Grenzen liegen, die von der Rechtsprechung über eine ständige Rechtsprechung der letzten Jahre immer wieder bestätigt worden sind. Dann obliegt es dem geprüften Zahnarzt, diese Überschreitungen dann auch zu belegen und notfalls auch zu beweisen. Das heißt also, allgemeine Hinweise helfen nicht weiter. Die Antwort, die höre ich schon in meinen Ohren. Wenn der Mandant sagt, meine Praxis arbeitet prophylaxeorientiert, dann schallt es unisono aus der Zahnarztreihe. Naja, so arbeiten wir ja nun mal alle. Also das hilft nicht weiter, sondern da muss tatsächlich konkretisiert werden. Jetzt ist immer die alte Frage, und das ist ein Streitpunkt im Prinzip, was muss der Zahnarzt vortragen? Wie muss er es vortragen? Wie umfänglich muss das sein? Und da hat die Rechtsprechung sich mehr oder weniger über die Jahre hinweg auch weiterentwickelt. Und sie sagt, letztendlich ist es eine Mischform. Offenkundige Informationen, die die Prüfungsstellen aus der Abrechnung erkennen können, Beispielsweise, da sind viele Notdienste gemacht worden, das erkenne ich an bestimmten Ziffern. Oder wenn ich einen Leistungsschwerpunkt habe im Bereich der Endodontie, das erkenne ich an den Abrechnungswerten bei den Positionen 32, der WK, der Wurzelkanalaufbereitung, und der WF, der Wurzelkanalfüllung. Wenn ich da hohe Werte habe und auch eine hohe Abfüllquote habe, dann sehe ich schon, dass ich hier auch mehr Leistung auf dem Fall haben muss. Und noch ein weiterer wichtiger Hinweis, jetzt schwenke ich rüber zu den Anforderungen, die ich als geprüfter Zahnarzt unbedingt brauche. Aus der Verwaltungsakte heraus erkenne ich möglicherweise noch Umstände, die mir helfen, meine Argumentation, die ich habe, auch zu unterstützen. Und zwar, wir prüfen ja im Bereich konservieren chirurgische Leistungen zunächst einmal, und trotzdem haben die sogenannten genehmigten Leistungen, das sind Leistungen wie Zahnersatz, Leistungen wie Paranotosebehandlung, Leistungen wie KFO. Die werden ja auf dem Heil- und Kostenplan vorab den Kassen zugeleitet, dann kommt der Stempel drauf. Dann gilt das auch als wirtschaftlich, was dort genehmigt worden ist. Das gibt trotzdem auch Hinweise auf die allgemeine Prüfung, nämlich habe ich einen erhöhten Aufwand im Bereich PA-Behandlung, habe ich einen erhöhten Aufwand im Bereich ZE-Behandlung, das sind genehmigte Leistungen, wie gerade gesagt, dann impliziert das auch einen erhöhten Aufwand bei den sogenannten Begleitleistungen. Das sind die Anästhesien, das sind die Röntgenaufnahmen etc. etc. Und um das herauszufinden, muss ich als geprüfter Zahnarzt wissen, ja, ist das denn in meiner Praxis so? Liege ich denn in diesen Bereichen über dem Durchschnitt der eigentlichen Vergleichsgruppe? Das steht nicht in der 100-Fall-Statistik. Dafür brauche ich die Verwaltungsakte. Darauf hat er, auf die Einsichtnahme und auch auf eine Kopie der Verwaltungsakte, hat der geprüfte Zahnarzt, und ich wiederhole jetzt nicht permanent Zahnärztin, sondern mal neutral, der Zahnarzt einen Anspruch, nämlich auf Einsichtnahme und Übersendung. Und dann erkenne ich, aha, erhöhter Aufwand ZE, der Durchschnitt macht 4 Fälle auf 100, ich mache 8 auf 100, also habe ich in Höhe von 4 multipliziert mit meiner Behandlerzahl, mit meinen Fallzahlen mehr Anspruch auf die Begleitleistung. Und damit ist die Statistik auch entsprechend zu bereinigen, bevor der Vergleich gemacht wird. Ich weiß, es ist jetzt in kurzer, komprimierter Form der Hinweis darauf, dass man sich die Akte zieht und besorgt. Das erkennt der geprüfte Zahnarzt immer, wenn er dann im Ausschuss sitzt und sieht vor den Ausschussmitgliedern große Stapel Papier, wo dann die Praxisunterlagen aufgelistet sind, und er selber hat nur 2 Zettel in der Hand, den Prüfantrag und die 100-Fall-Statistik. Daran erkennt man schon sehr schnell, dass ihm da möglicherweise viele Informationen noch fehlen, die er sich aber vorher besorgen sollte. Denn die sind notwendig für die Stellungnahme, die man auch, und jetzt beantworte ich eine Frage, die Sie noch gar nicht gestellt haben, man sollte eine Stellungnahme unbedingt fertigen, ja, zum Prüfantrag. Man sollte ihn auch ausführlich machen, man sollte es auch tatsächlich belegen, mit Zahlen untermauern, damit die Prüfungsstelle sich damit auch eingehend beschäftigen kann.
Ja, sehr wichtige Hinweise, das habe ich auch schon häufiger gelesen und gehört. Was sind denn eigentlich die häufigsten Gründe, dass man nun in so ein Wirtschaftlichkeitsprüfungsverfahren gerät? Also Sie haben jetzt schon gesagt, Begleitleistungen können ein Fall sein, weil das nicht von vornherein geprüft wird. Also Ziffern, die sehr häufig abgerechnet werden, häufiger als bei anderen. Was sind so die Klassiker? Was kommt am häufigsten vor?
Also wir haben fast standardisiert, nahezu in fast allen KZV-Bereichen, die Prüfanträge, das sind Formblätter, die Kostenträger im Grunde mit den KZV abgestimmt haben. Da kann man eben einzelne Positionen benennen. Ich nehme mal die 10, die UZ, die BMF, die pulmonale Maßnahmen im Rahmen der Füllungstherapie, die OPGs. Das sind so Ziffern, die häufig auftauchen. Oder auch die NBL1 oder sonstige Leistungen tauchen da häufig auf als Einzelpositionen. Oder aber der Fallwert insgesamt wird moniert. Und dann geht man davon aus, dass die Rechtsprechung sagt, im Rahmen einer statistischen Vergleichsprüfung ist die Grenze zum offensichtlichen Missverhältnis, so wurde das von den Richtern genannt, also die Grenze, bis an die ich rücken darf in meiner Abrechnung, die liegt bei +40% oberhalb der Fachgruppe. Ja, also hat die Fachgruppe 86 Punkte als Durchschnitt, +40% obendrauf. Das ist der Toleranzbereich, in dem ich mich bewegen darf. Überschreite ich diese 40%, führt es häufig dann eben auch zum Prüfantrag. Bei der Einzelposition verhält es sich ein bisschen anders. Da ist die Einzelposition kann bis zu einer Grenze von 100% überschritten werden. Das heißt also, nehmen wir mal die BMF, liegt bei 130%. Auch dann kommt man in die Gefahr eines Prüfantrags hinein. Das sind so die häufigsten Positionen. Natürlich bei den jungen Praxen häufig die diagnostischen Leistungen, die da eine Rolle spielen. Also ein ganz buntes Bild. Interessanterweise, jetzt kommen wir mal auf die Prüferfahrung, die ich ja nur über das ganze Bundesgebiet habe, während nahezu alle Prüfungsstellen der KZV in dem Bundesgebiet sich an diese 40%-Grenze halten, gibt es eine kleine KZV im Norden unserer Republik, die KZV Schleswig-Holstein, die hat diese Grenze mal einfach bei +30% festgesetzt. Begründung, wir machen das immer schon hier oben im Norden. Okay, kann man so hinnehmen, aber für die geprüften Praxen ist das kein großer Spaß, weil wie gesagt, diese Prüfverfahren sind aufwendig. Ich halte sie auch für notwendig, dass man nur am Rande erzählt, weil durchaus es Aufgabe ist, der KZV, die ja für die Honorarverteilung zuständig sind, dafür zu sorgen, dass die Honorarverteilung als solche insgesamt auch gerecht und ordnungsgemäß vonstatten geht. Und wenn es dann Praxen gibt, die häufig von der Uni kommen, Klammer auf junge Praxen, eben loslegen und bei jeder Füllung, die sie legen, auch eine Anästhesie abrechnen, dann mag das so gelernt worden sein, hat aber mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot und der Prüferfahrung der Prüfungsgremien wenig zu tun. Die sagen in der Regel, naja, bei jeder dritten Füllung eine Anästhesie ist für uns wirtschaftlich. Bei jeder dritten Füllung eine pulpenerhaltende Maßnahme ist für uns wirtschaftlich. Da machen die Patienten oft nicht mit. Und ich weiß, dass die Praxen das umgehen und sagen, na klar, machen wir bei jeder Füllung eine Anästhesie, wenn sie denn gewünscht ist. Und da wird sie dann häufig auch nicht abgerechnet. Das muss man dazu sagen, das ist dann Serviceleistung der Praxen. Kommt da noch hinzu. Interessant aber, um das nochmal den Bogen zu schließen, ist dieses unterschiedliche Prüfverhalten in der einzelnen Stellen in Deutschland. Wir haben prüfintensive KZV-Bereiche und weniger prüfintensive KZV-Bereiche. Es gibt KZV, die machen nicht diese statistische Vergleichsprüfung. Ich nehme jetzt mal Hessen raus. Die KZV Hessen macht immer noch eine Einzelfallprüfung mit Hochrechnung. Da werden also viele, viele hunderte von Behandlungsfällen angefordert, die man dann im Grunde genommen auch durchsichtet, um dann eine Hochrechnung vorzunehmen. Die Rechtsprechung sagt immer wieder, warum macht ihr euch die Arbeit, liebe Prüfungsstellen? Macht doch die statistische Prüfung, da müsst ihr halt hohe Toleranzen gewähren, aber dann habt ihr doch im Grunde das erreicht, was ihr erreichen wollt. Naja gut, das ist dann auch immer mal so ein bisschen politische Auffassung einer einzelnen KZV, wie man da vorgehen möchte. Ah, Sie merken schon, Marion, ich werde warm, ja? Also das Thema selber ist ein ganz besonderes, was mir aber auch viel Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen, als Rechtsvertreter hier aktiv zu werden, weil, jetzt kommt, warum es mir Spaß macht, man kann schon viel erreichen. Man kann schon viel erreichen vor den Prüfungsstellen, indem man dort wirklich vernünftig, sachlich agiert, indem man auch mitarbeitet, indem man auch zur Prüfung hingeht. Auch das sehen viele Prüfungsstellen sehr gerne, dass der Kollege, die Kollegin auch vor Ort ist, weil in der Tat viel auch Beratung stattfindet und auch Hinweise erteilt werden, die wichtig sind.
Ja, das war ja eine der Aufgaben, die wir uns ja mit dem Podcast hier, mit dieser Folge auch gesetzt haben, aufzuklären und auch die Angst davor zu nehmen. Denn Sie haben das auch schon ein paar Mal erwähnt in unseren Gründer-Podcast-Themen. Viele Kolleginnen und Kollegen, Zahnärztinnen, Zahnärzte, aber auch Ärzte haben Angst davor, dass sie sich niederlassen und dann in so Regresse reinkommen. Das wird häufig genannt. Und Sie haben es auch schon gesagt, gerade bei jungen Praxen ist häufig jetzt erstmal auch Beratung dann oft angesagt. Ne, da wird ja nicht gleich dann das Honorar massiv zusammengestrichen, sondern man berät dann auch, man guckt mit den Praxen, woran es vielleicht liegt, ob es vielleicht auch Missverständnisse gibt. Wie können sich denn nun Zahnärzte, die nun Kassenzulassung haben, am besten darauf, auf so ein Wirtschaftlichkeitsverfahren vorbereiten? Oder wie vermeiden Sie es auch am besten? Also ohne jetzt Leistungen einfach nicht abzurechnen, die Sie erbracht haben. Das haben wir ja schon gesagt, dass das eigentlich nicht geht.
Es geht eigentlich nicht, aber wir sprechen Klartext hier. Es ist gelebte Praxis in der Bundesrepublik, dass am Quartalsende die Abrechnungsmitarbeitenden mehr oder weniger aufgefordert sind, Leistungen, die Grenzwerte, die ich gerade genannt habe, überschreiten, zu streichen, weil man nicht in diese Prüfung kommen möchte. Weil sie auch vom Setting her häufig unangenehm ist. Ich stelle Ihnen das mal so bildlich vor. Wir haben eine Sitzung des Beschwerdeausschusses, weil für der Prüfungsstelle häufig, das ist noch oft ein schriftliches Verfahren. Auf Antrag kann es dann auch mündlich geführt werden, aber häufig ist es rein schriftlich. Spätestens beim Beschwerdeausschuss, also in der zweiten Verwaltungsinstanz, sitzen auf der linken Seite 4 Zahnärztinnen und Zahnärzte, auf der rechten Seite 4 Vertreter der Krankenkasse, vor Kopf ein Vorsitzender, meistens einer mit der Befähigung zum Richteramt, also ein Jurist, dann noch die Mitarbeitenden der Prüfungsstelle etc. Und ganz am Ende des Tisches sitzt der geprüfte Zahnarzt, die geprüfte Zahnärztin. Dieses Setting ist wirklich nicht, sag ich mal, gerade geeignet, die Angst vor diesem Verfahren zu nehmen. Im Gegenteil. Häufig erlebt man dann Drucksituationen, die sich dann da aufbauen.
Werbung. Berliner Teamtag Dental ist die Fortbildung für das ganze Praxisteam. Am 13. März 2026 in Berlin. Kommunikation, Teamkultur, Abrechnung, digitale Helfer, Praxismarketing mit Social Media und mehr. Viel Input und Tipps, wie ihr den Praxisalltag leichter rocken könnt. Jetzt anmelden unter quint.news/teamtag.
Ja, was macht man? Wenn wir vorne anfangen, um sowas zu vermeiden, wenn wir vorne anfangen, kann ich immer nur wiederholen, das ist ein mühlensteinartiges Gebet, die Dokumentation der besonders, sag ich mal, behandlungs- und kostenintensiven Fälle. Ich kann damit später auch dem Ausschuss diese Fälle auf den Tisch legen und sagen, schaut sie euch an, hier sind die Röntgenbilder, hier sind die Aufnahmen, hier, das habe ich gemacht, die Notwendigkeit war da. Ich habe vermehrten Zulauf von Patienten mit desolaten Gebissverhältnissen. Ich habe mal hier aus meinem Quartal exemplarisch 20 rausgefischt, einfach blind, die lege ich euch vor, das belegt meine Praxisbesonderheit. Also damit geht es im Prinzip los, Dokumentation. Der zweite Punkt ist, wenn der Prüfantrag kommt, die Analyse des Prüfantrages. Was ist letztendlich der Hintergrund? Geht es hier um eine Position? Geht es um das Grundsätzliche? Geht es um den Fallwert? Bin ich generell zu teuer? Das sind so die Fragen, die ich klären muss. Dann kann ich schon ungefähr ermitteln, was für eine wirtschaftliche Gefahr auch dahinter steht, welcher Regress mir möglicherweise droht. Möglicherweise mit Kollegen sich austauschen, habt ihr das schon mal gehabt? Natürlich Prüfungsstelle anrufen, ja, auch das machen sehr viele. Das ist aber ungefähr so, als wenn ich das Finanzamt anrufe und um Steuerberatung bitte. Das ist nicht immer ganz einfach. Ich würde da schon eher auf erfahrene Kollegen zurückgreifen, die es mal erlebt haben. Möglicherweise auch dann einen Fachanwalt konsultieren, der sich mit der Abrechnung mal auseinandersetzt, um einzuschätzen, wohin geht die Reise. So, dann kommt ja mehr oder weniger der Stellungnahme eine besondere Bedeutung zu. Die sollte man in der Tat gründlich vorbereiten. Klammer auf, Einsichtnahme der Verwaltungsakte, Auswertung der Verwaltungsakte, Fertigung der Stellungnahme. Wenn es dann zu einem schriftlichen Beschluss kommt, den prüfe ich, ist das eine Bagatellkürzung, okay, akzeptiert. Sind das Beratungen oder Hinweise, schaue ich mir die auch an, kann ich die akzeptieren, passt das zu meiner Praxis, okay, dann stelle ich dann entsprechend meine Abrechnung und meine Behandlungsweise eventuell auch um, passt mich an. Und aber wenn das ja, das akzeptiere ich nicht, dann gehe ich in die Beschwerde innerhalb eines Monats, dann bin ich beim Beschwerdeausschuss. Begründe meine Beschwerde und da spätestens sollte man tatsächlich nicht zwingend mehr alleine hingehen. Ich habe das Setting gerade beschrieben. Alleine schon, um sich dort besser zu fühlen, nehmen Sie jemanden aus der Praxis mit, eine Mitarbeiterin, die die Behandlungsfälle bereithält, die auch vielleicht den Laptop bedient, damit die Bilder sofort da sind, um diese Störfaktoren, sag ich mal, zu beseitigen, um mir mehr Ruhe zu geben. Nehmen Sie möglicherweise auch einen Anwalt mit, bitte nicht den Hausanwalt. Nehmen Sie jemanden mit, der das fachlich auch beherrscht und auch kennt. Und dann bitte dort sachlich ruhig vortragen. Und Sie bekommen ja eines, Sie bekommen eine Entscheidung. Und diese Entscheidung können Sie wiederum prüfen, ob Sie die anerkennen wollen oder nicht. Nötigenfalls geht es zum Sozialgericht. Das ist allerdings für mich immer, das darf ich offen sagen, Ultima Ratio, wenn es gar nicht anders geht. In der Regel sollte versucht werden, beim Beschwerdeausschuss eine Lösung zu finden. Wenn es nicht anders geht, das sind manchmal Grundsatzfragen. Ich habe gerade eine Praxis, die ist in der Kinderbehandlung sehr stark, sehr auffällig bei den Füllungen 13 E, F und GH, sehr auffällig geworden. Da hat man dann Toleranzen von einigen 100% gewährt. Trotzdem ist die Kürzungssumme sechsstellig. Das heißt also, da kann man es nicht akzeptieren, weil die Vergleichsgruppe nach unserer Auffassung stimmt da gar nicht. Auch das muss mal durchgesetzt werden. Dann ist halt das Sozialgericht der richtige Ort, in der Regel aber nicht.
Da ist ja immer so eine Frage, viele Praxisverwaltungssysteme bieten ja dann auch so, dass man sich so seine Behandlungskomplexe anlegt. Also die Ziffern, die man immer abrechnet. Da habe ich jetzt gehört, da wäre auch ein Risiko drin, wenn man das immer nach Schema F macht, weil es ja eigentlich gefordert ist, individuell abzurechnen, was im konkreten Fall erbracht worden ist und nicht einfach so unter dem Motto, das ist so ein Komplex, den nehmen wir jetzt immer und dann sind dann Leistungen dabei, die gar nicht erbracht worden sind. Da sind ja auch schon Leute drüber gefallen, ne?
Ja, also diese Abrechnungsautomatismen, davor ist zu warnen. In der Tat, es sind individuelle Fälle, es ist individuell abzurechnen und der allgemeine Hinweis, das machen wir immer so, oder auch der Hinweis, jeder Neupatient bekommt bei uns ein OPG, dann trete ich dann dem Mandanten vor Schienbein nach dem Motto, versucht das zu vermeiden, dass solche Äußerungen kommen, weil das ist natürlich überhaupt nicht individuell abgedeckt. Ne? Der 18-Jährige mit einem gesunden Gebiss, mehr oder weniger, braucht kein OPG oder da kommt jemand vom Vorbehandler, der hat noch vielleicht eins, das man mitbringen könnte. Also da gibt es viele Gründe, eben da sehr zurückhaltend zu sein. Häufig tauchen Dinge auf in der Prüfung, die dann, wo dann die Krankenkassenvertreter spitze Ohren kriegen. wenn gesagt wird von dem geprüften Zahnarzt, na ja, ich sehe das schon, na klar, natürlich weiß ich, dass ich nicht bei jeder Füllung eine Anästhesie abrechnen kann. Das hat wohl mein Assistent gemacht. Und dann schaut vorne jemand in die Unterlagen und sagt, da, wieso haben Assistenten? Sie haben keinen Assistenten. In der Zeit waren Sie alleine in der Praxis. Ja, da hat nur jemand bei mir so ein bisschen ausgeholfen. Ja, sowas gibt's nicht, ne? Also das sind so Dinge, wo ich denke, um Gottes Willen. Also das sind jeder, der in der Praxis als Zahnarzt arbeitet, braucht einen Status, braucht eine Rechtsgrundlage, einen Genehmigungsbescheid als Anstellung oder als Zulassung. Ansonsten darf ich da nicht arbeiten. Aber das wird manchmal an diesen Stellen auch nicht richtig gemacht. Ja, also von daher gesehen taucht auch oft die Frage auf, Sitzung Beschwerdeausschuss, es wird verhandelt, es werden sich Fälle angeschaut, es wird diskutiert und dann kommt man zum Ergebnis und dann sagt der Ausschuss, passen Sie auf, wir unterbrechen jetzt hier mal die Sitzung, wir beraten mal. Okay, dann geht der geprüfte Zahnarzt raus vor die Tür, man berät sich. Und dann geht die Tür auf, dann kommen ein Kassenvertreter, ein Zahnarzt mit einer weißen Fahne raus und sagen, hören Sie mal zu. Wir haben das Ganze uns angeschaut, die Kürzungssumme waren 20.000 Euro. Wir machen Ihnen jetzt ein Vergleichsangebot, 15.000 Euro. Das können Sie jetzt, das ist der Vergleich. Wenn wir einen Beschluss machen, dann weisen wir Ihren Widerspruch zurück. Was tun? In der kurzen Zeit der Überlegung, des Stresses der Sitzung, ich empfehle meinen Mandanten Folgendes. Ich sage, in dieser Situation, wenn Sie nicht beraten sind, alleine dort sind, dann machen Sie diesen Vergleich. Aber bitte mit einer Widerrufsfrist. Nehmen Sie sich 2 Wochen, 3 Wochen das Recht raus zu sagen, in dieser Zeit überlege ich es mir, ob dieser Vergleich wirksam wird. Dann haben Sie alle Zeit, zu Hause mit Ihrem Partner, zu Hause mit Ihren Kollegen, zu Hause mit Ihrem Anwalt, darüber nachzudenken, mache ich den Vergleich oder mache ich ihn nicht. Sie sind dann noch in der Situation, den Vergleich zu widerrufen. Also bitte Vergleich ja. Ich halte das immer für ein sehr brauchbares Instrument, Verfahren zu erledigen, weil es immer wieder in den Praxen ganz fast natürlicherweise zu gewissen Unrichtigkeiten kommen kann oder zu Unwirtschaftlichkeiten kommen kann. Das ist auch ein Lerneffekt dabei oder eine Lernerfahrung, die auch notwendig wird. Dann muss man es vielleicht mit dem Vergleich erledigen. Bitte aber eine Widerrufsfrist, wenn Sie sich nicht sicher sind, dass das die richtige Entscheidung ist an der Stelle.
Ja, wichtiger Hinweis. Jetzt hat man ja schon das Thema Dokumentation genannt. Also erstens nicht pauschal komplexe abrechnen, zweitens sauber dokumentieren, auch Besonderheiten dokumentieren beim Patienten. Das gilt ja für die privatärztliche Abrechnung in der GOZ ja auch, was man ausreichend dokumentieren muss. Wie ist denn Ihre Erfahrung, wenn jetzt so jemand kommt, gerade jüngere Kolleginnen, aber auch manchmal Gestandene, die dann sagen, machen wir immer so, da schreiben wir nur ein Kürzel rein. Wie ist die Dokumentation? Wie erleben Sie das, wenn Sie mit Zahnärzten dann in die Wirtschaftlichkeitsprüfung gehen?
Das ist häufig die Achillesferse, an denen man viele, viele geprüfte Praxen leider zu packen kriegt. Die Dokumentation ist sehr häufig nicht ausreichend, nicht gut. Das fängt auch bei der Brauchbarkeit von Röntgenbildern an. Ein Röntgenbild, was nicht klar, deutlich auszuwerten, zu lesen ist, kann ich und darf ich nicht abrechnen. Ich wundere mich dann auch manchmal, wie da eine Auswertung hat stattfinden können. Okay, aber das geht nicht. Häufig steht da eine 01, eine 107, noch mal ein paar Kürzel. Das ist in der Regel zu wenig. Ich kenne andere Facharztgruppen, die sind da geübt drin. Die sind Fachärzte für irgendwas, nehmen wir mal die Orthopäden. Die haben ihre 13 häufigsten Erkrankungsbilder nahezu vorher schon abgespeichert und können dann auf Knopfdruck die Dokumentation damit füllen. Da wir ja nun auch im Bereich der Zahnheilkunde einen überschaubaren Behandlungsrahmen haben, könnte man sich überlegen, ob man für bestimmte Patienten, gerade da, wo man einen Schwerpunkt hat, ne, ich habe da den Bereich Endodontie genannt, das können auch andere, oder man ist im Bereich Prothetik sehr stark unterwegs, kann man sich ja schon mal so ein paar Bausteine bauen, die immer wiederkehrend sind, um da im Grunde wiederholende Prozesse auch schneller in die Dokumentation zu verlagern. Weil gut dokumentiert ist halb abgerechnet und zwar halb richtig abgerechnet. Und da fehlt es leider Gottes immer wieder. Trotz aller Softwareprogramme, die wir heute haben, trotz aller Unterstützung, die viele Praxisverwaltungssysteme auch bieten, ist das immer noch nicht ausreichend.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, wenn man da hingeht, ist es ja eine Situation, man steht sozusagen alleine vor einem Tribunal sozusagen, so empfinden das ja viele auch. Man soll sich jemanden mitnehmen, eine Kollegin oder einen Kollegen, die erfahren sind oder eine Mitarbeiterin. Dürfen die denn da auch was sagen oder sitzen die nur dabei und halten sozusagen Händchen oder legen Unterlagen raus oder dürfen die sich äußern? Weil die wären ja zum Beispiel als Mitarbeiterin, die die Abrechnung macht, ja auch unter Umständen befangen, ne?
Also, ich habe ja eingangs in meiner Eingangserläuterung schon gesagt, dass das allgemeine Verwaltungsrecht die Anhörung erforderlich macht und die Anhörung findet gerade statt. Und wenn sich jemand Unterstützung bedient, dann habe ich es noch nie erlebt, dass Mitarbeiter der Praxis oder auch, sei es ein Kollege, der den Kollegen begleitet, nicht angehört worden sind. Der Ausschuss läuft Gefahr. Wenn er es nicht tut und nicht zulässt, weil er sagt, Sie sind hier nicht Verfahrensbeteiligter, ich höre Sie nicht an, dass möglicherweise dieser Beschluss aus formellen Gründen schon unwirksam ist, weil dem Anhörungsrecht des geprüften Zahnarztes nicht Genüge getan worden ist. Denn er will ja gerade, dass der Kollege ihn unterstützt. Er hat das ja dann mit dokumentiert. Der sitzt jetzt neben mir, um auch was sagen zu können. Und wie gesagt, der Ausschuss läuft Gefahr, hier einen formellen Fehler zu begehen, wenn er es denn nicht tut.
Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, auf den wir hinweisen sollten. Das ist ja kein willkürliches Verfahren, sondern das ist ja sehr sauber geregelt, folgt den Regeln, also einmal der Grundlagen der Wirtschaftlichkeitsprüfung, aber auch dem Verwaltungsrecht. Das heißt, man kann auch gegen jeden einzelnen Schritt Widerspruch einlegen, Fristen natürlich zu beachten. Und man kann auch weitergehen. Sie haben schon gesagt, wenn es grundsätzliche Fragen sind oder die Entscheidung nicht transparent und nachvollziehbar ist, die der Ausschuss getroffen hat, sollte man durchaus überlegen, Rechtsmittel einzulegen. Wie ist das denn mit dem Bezahlen? Man muss ja Rechtsmittel, also das ist ja, glaube ich, kein kostenfreies Verfahren. Also zumindest den Anwalt muss man bezahlen, ne? Das ist ja nicht Sozialgerichtsbarkeit, die für die Betroffene dann kostenfrei wäre.
Ja, also in der Tat, das Widerspruchsverfahren, also fangen wir vorne an, das Prüfungsverfahren, wenn ich dort mich vertreten lasse, muss ich selber bezahlen. Wenn ich zum Beschwerdeausschuss gehe und dort ganz oder teilweise obsiege, muss sich der Beschwerdeausschuss an den Kosten ganz oder teilweise beteiligen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Gerichtsverfahren, ja. Als Kosten fallen aber in der Regel nur die Kosten des eigenen Anwaltes an, weil sich die Gegenseite, sprich der Beschwerdeausschuss, in der Regel selbst vertritt durch den Vorsitzenden oder durch einen Juristen der KZV oder aus sonstigen Bereichen. Also das sind und wenn dann das Verfahren gewonnen wird, dann ist der Zahnarzt von den Kosten befreit, dann trägt die unterliegende Seite die gesamten Verfahrenskosten. Ja, das muss man auch vorher mit ins Kalkül ziehen. Wenn man eine Kürzungssumme von 500 Euro hat, ist es aus ökonomischen Gründen schon gut zu überlegen, ob man hier überhaupt ins Verfahren geht, weil die Kosten häufig diese Summe übersteigen. Aber viele Praxen haben hier grundsätzliche Erwägungen und sagen, nein, ich möchte es jetzt einmal geklärt haben und wissen dann die Kosten im Grunde genommen auch durchaus in Kauf zu nehmen. Rechtsschutzversicherungen, die vorhanden sind, überdecken häufig die Kosten auch ab oder einen Teil der Kosten ab.
Wie ist das jetzt eigentlich? Also ich habe jetzt das Verfahren durchlaufen, bin vielleicht noch ein jüngerer Zahnarzt, jüngere Zahnärztin, habe auch vielleicht einen Schwerpunkt auf Kinderzahnheilkunde. Das ist ja bei vielen jetzt auch mit den neuen Leistungen schon für die Kleinsten dann auch oft ein Thema, wo die sagen, okay, ich etabliere mich hier als Familienzahnarzt und behandle auch erstmal die Kinder alle mit. Wenn ich jetzt so ein Verfahren durchlaufen habe und das ist anerkannt worden, dass ich da eine Besonderheit habe, laufe ich dann Gefahr, nochmal für diesen selben Bereich geprüft zu werden? Oder ist das dann irgendwann mal in den Akten hinterlegt, okay, der oder die machen schwerpunktmäßig Kinderzahnheilkunde, die haben halt einen höheren, bis zu 40% höheren Aufwand und rechnen da mehr ab als die Durchschnittspraxis?
Also, wenn man ein solches Verfahren durchlaufen hat, man hat seine Praxisbesonderheiten erfolgreich durchgesetzt oder auch zum Teil durchgesetzt, dann schützt das nicht vor neuen Prüfanträgen. Die Rechtsprechung ist ziemlich eindeutig. Alle Quartale sind, auch die neuen Abrechnungsquartale, sind isoliert zu betrachten, ob das Gebot nach § 12 SGB V eingehalten worden ist. So. Aber die Verwaltungspraxis sieht auch so aus, dass dann in die Akten der KZV und in die Akten der Krankenkassen entsprechende Einträge hinterlegt werden. Diese Praxis hat bei bestimmten Leistungen eine Besonderheit. Also es wird verwaltungsintern berücksichtigt, ist aber keine Garantie, weil sich die Dinge wieder verändern können. Ich reiche ja mit jeder Quartalsabrechnung eine neue Abrechnung ein. Und wiederum, die durchläuft dann wiederum die Prüfmodule auf beiden Seiten, Kasse und KZV-Seite, ob hier das Gebot der Wirtschaftlichkeit eingehalten worden ist.
Okay, wichtiger Hinweis, ne? Man ist nicht raus, wenn man es einmal überstanden hat. Jetzt haben wir ja schon einige Tipps gegeben, wie man sich auf so eine mündliche Verhandlung vorbereitet. Das Wichtige ist, glaube ich, ruhig zu bleiben und sich wirklich die Zeit zu nehmen, sich gut vorzubereiten, vielleicht auch Kollegen zu fragen, mit der Abrechnungsassistenz zu sprechen, die Dinge durchzugehen. Welche Empfehlungen können Sie denn betroffenen Zahnärztinnen und Zahnärzten noch mit auf den Weg geben, jeweils von Einsicht in die Verwaltungsakte? Das hatten wir ja auch schon.
Also zunächst einmal, erster Punkt ist, die Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebotes gehört zur Praxis dazu, wie die Verkehrsüberwachung zum Führerschein. Das ist einfach etwas, was einfach da ist, was auch vom Sinn und Zweck her richtig ist und was man einfach im Hinterkopf haben sollte. Das ist dieses Wirtschaftlichkeitsgebot, eben, dass ich nicht alles machen kann, was medizinisch möglich ist, sondern im Grunde genommen, dass die Behandlungsgrundsätze eingehalten werden. Das ist erstmal so zu akzeptieren. Das Zweite ist, dass ich dieses Verfahren dann auch durchaus einmal aktiv betreibe, wenn ich davon betroffen bin, gerade als junge Praxis einmal aktiv betreibe, um es auch kennenzulernen. Leider Gottes, das ist ein Manko, es gibt den Beratungsgrundsatz im SGB V verankert, danach sollen Beratungen vor Kürzung ergehen. Sollen heißt aber nicht müssen. So, das heißt, gerade bei Erstgeprüften erwarte ich eigentlich von den Ausschüssen eine hohe Neigung zum Erteilen von Beratungshinweisen, um den geprüften Zahnärzten zu sagen, bitte mach das künftig anders. Warum? Diese Prüfung findet ja immer im Nachhinein statt. Häufig sogar 2, 3 Jahre später, da sind die Prüfzeiträume längst weg, ich kann eh nichts mehr verändern. Das bedeutet, ich wäre dankbar dann dafür, mit diesen Hinweisen an den Neustart, an den weiteren Start zu gehen, statt sofort Geld bezahlen zu müssen. Okay, das ist das eine. Das andere ist, dass ich dann auch in die Sitzung gehe, dass ich auch das Verfahren aktiv betreibe. Wenn ich mich dazu nicht allein in der Lage fühle, auch von vornherein eine Begleitung mitnehme, damit ich es einmal wirklich live erlebe, um auch dann zu wissen, worauf ich mich künftig einstellen muss. Und das möchte ich vielleicht so als grundsätzliche Erfahrung nach fast über 20 Jahren Erfahrung in dem Bereich mitgeben. So ein Prüfantrag ist auch etwas Positives oder kann etwas Positives sein. Auf der einen Seite wehre ich mich gegen die Forderung, was zurückzubezahlen. Das ist aktives Verteidigen gegen den Prüfantrag. Auf der anderen Seite kann dieser Prüfantrag ein guter Hinweis sein, meine KZV-Abrechnung einmal unter die Lupe zu nehmen. Denn es passiert nicht selten Folgendes. Da kommt eine Praxis, die ist vom Fallwert völlig unauffällig, liegt im allgemeinen Durchschnitt der Vergleichsgruppe, hat aber Auffälligkeiten bei 3 Gebührenziffern. Nehmen wir mal die UZ, die 10, die BMF, die 12 und die OPGs. So, hast du Auffälligkeiten, da liegt man weit drüber, über 100%, bei einem bei 300%. Wenn der Fallwert unauffällig ist, müssen andere Gebührenpositionen völlig unterdurchschnittlich gelaufen sein. Ich will damit sagen, viele Positionen sind weder nicht richtig erkannt worden, werden nicht richtig abgerechnet oder aber sie werden erbracht und gar nicht auch abgerechnet. Also will damit sagen, mit dieser Prüfung einher geht auch eine Potenzialanalyse der eigenen Abrechnung. Möglicherweise stecken da noch Dinge drin, die ich falsch mache oder die ich nicht erkannt habe. Und auf diese Art und Weise, und so arbeiten wir eigentlich immer, wir gucken einmal die Regressabwehr zu betreiben und dann schauen wir uns an, nach Abschluss des Verfahrens, was ist jetzt hier intern umzustellen? Welche Möglichkeiten können möglicherweise noch in Angriff genommen werden? Ich will damit nicht sagen, es sollen Leistungen abgerechnet werden, die nicht erbracht wurden, um Gottes Willen. Überhaupt nicht. Aber Potenziale erkennen und mit den Abrechnungskräften möglicherweise mal eine Schulung machen, dass möglicherweise auch nicht alle Potenziale genutzt worden sind. Weil dann die Toleranzbereiche, die man ja nun mal hat im Rahmen einer solchen Prüfung, möglicherweise nicht ausgeschöpft worden sind. Und das ist eine Erfahrung, ich würde sagen, naja, jede zweite Praxis eigentlich hat Potenzial, was sie nicht gehoben hat. Und das wäre eine Lehre aus der Prüfung. Also insofern Prüfantrag auf der einen Seite, dann damit der Blick nach innen, um mal zu schauen, was ist in dem Bereich eigentlich richtig oder falsch.
Ja, ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis auch für Leute, die in der Praxis gearbeitet haben, die Praxis dann übernommen haben oder eine bestehende Praxis übernehmen, wo sich so bestimmte Verfahren halt über Jahrzehnte auch eingeschliffen haben, ne? Dass man dann wirklich auch hinterfragt, weil die Leistungsbeschreibung und die Leistungen ändern sich ja auch im BEMA. Wir haben ja immer wieder Anpassungen jetzt zuletzt, ne? Die 13 mit der Füllungstherapie, Wegfall von Amalgamfüllungen etc. pp., wo dann auch immer Schulungsbedarf steht. Und ich glaube, jede Schulung, die man seinem Personal und sich selbst in diesem Punkt angedeihen lässt, ist Bargeld wert. Ne? Das ist auch im Blick auf die Wirtschaftlichkeitsprüfung. Ja, da sage ich jetzt mal an dieser Stelle nach einer guten Dreiviertelstunde schon mal herzlichen Dank für sehr viel Input. Und dann muss man einfach sagen, ja, das ist nicht angenehm, aber wenn man sich gut vorbereitet und die Dinge bedenkt und auch die andere Seite mit bedenkt, das ist ja keine Maßnahme, mit der man jetzt geschuhriegelt werden soll und wo man jetzt unbedingt direkt was falsch gemacht hat, sondern wo man nur auffällig geworden ist aus verschiedenen Gründen. Man sollte sich damit auseinandersetzen auf jeden Fall, keine Scheuklappen verwenden und sich Hilfe suchen, wenn es einen erwischt. Und dann glaube ich, das war ein sehr wichtiger Hinweis, dass positiv auch nehmen, um die eigenen Prozesse nochmal zu reflektieren und durchzuschauen und dann alle anderen Fragen, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wird man, glaube ich, am Ende in so einem Verfahren dann auch nur mit anwaltlichen Beistand lösen können, ne?
Dem ist von meiner Warte nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer durchaus ermuntern, auch mal gerade zu diesem Themenbereich uns ihre Erfahrungen zukommen zu lassen oder auch Fragen zu stellen, weitere noch, die wir im Nachgang dann nochmal dann bearbeiten können. Also ich denke mal, das Thema wird uns weiter begleiten über all die Jahre. Ich bin jetzt seit, weiß ich gar nicht, über fast 30 Jahre in dem Bereich unterwegs, habe 24 Gesundheitsreformen erlebt. Eines ist immer geblieben, die Wirtschaftlichkeitsprüfung. Und die wird es auch wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren noch geben.
Ja, das wird so sein. Und sie gehört halt zur gesetzlichen Krankenversicherung einfach auch dazu. Das ist ein Solidarsystem, in das viele einzahlen und aus dem viele Leistungen ziehen. Und dann hat das auch das Recht darauf zu gucken, wie das Geld ausgegeben wird. Würde man sich in anderen Bereichen der gesetzlichen Krankenversicherung auch wünschen, aber das ist ein politisches Thema, das diskutieren wir mal an anderer Stelle. Ja. Lieber Karl-Heinz, als Experte diesmal dabei, herzlichen Dank für viel Input. Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor, diesmal mit dem Podcaster Dr. Karl-Heinz Schnieder, heute in der Funktion als Experte zum Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn auch beim Dienst Ihrer Wahl einfach abonnieren, denn es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen und Fragen zu dieser Folge haben oder auch Erfahrungen mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail an podcast@quintessenz.de.
Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Kommunikation und wir wünschen Ihnen alles Gute.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.